Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am Ufer eines Bergsees im Himalaya liegen seit Jahrhunderten hunderte menschliche Skelette verstreut. Was die Verstorbenen dort wollten und was ihnen zum Verhängnis wurde, darüber rätseln Archäologen schon länger. DNA-Analysen belegen nun, die Toten starben gruppenweise zu verschiedenen Zeiten und ein Teil davon stammte aus Europa. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir einen Experten, was von den Brüsseler Plänen für neue Bauernregeln zu halten ist. Die EU-Kommission will in der gemeinsamen Agrarpolitik ja neue Akzente setzen, doch viele Fachleute lassen kein gutes Haar an den Plänen.
Brüssel wäre gut beraten, die tatsächlichen Herausforderungen ernst zu nehmen. Das heißt, wirklich etwas für den Artenschutz zu tun, wirklich etwas für den Klimaschutz zu tun und eben diese Interessen vielleicht auch etwas schwerer zu gewichten innerhalb der Agrarpolitik.
Und wie das gehen könnte, das verrät uns der Agrarökonom Sebastian Lackner von der Uni Göttingen in einigen Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Am Ufer des Robkunsees im indischen Teil des Himalaya-Gebirges haben Archäologen schon vor Jahrzehnten Hunderte von Skeletten aus grauer Vorzeit entdeckt. Seitdem hat dieser Bergsee den Beinamen Skelettsee. Und die Forscher rätseln, was all die Toten zu ihren Lebzeiten an diesem 5000 Meter hochgelegenen Ort zu suchen hatten. Erbgutanalysen, an denen auch Archäologen des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena mitgewirkt haben, die bringen nun etwas Licht ins Dunkel, werfen aber auch neue Fragen auf. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Michael Stang, unseren Experten für alte Knochen. Um wen handelt es sich bei den Toten?
Naja, ganz aufgeklärt ist das immer noch nicht, aber die Analysen an immerhin 72 Skeletten, die zeigen, dass die Geschichte offenbar weitaus komplizierter ist als angenommen. Denn wie es jetzt aus dieser Studie im Fachblatt Nature Communications hervorgeht, die Gebeine der Männer, Frauen und Kinder, die stammen nicht nur aus unterschiedlichen Zeiten, sondern eben auch aus unterschiedlichen Regionen. Ja, und damit ist klar, dass an diesem See, der nur gerade einmal 40 Meter breit ist, mehr als nur einmal gleichzeitig Dutzende Menschen zu Tode gekommen sind, denn es liegen teilweise bis zu 1000 Jahre zwischen den ältesten und den jüngsten Skeletten.
Und wann kam es das erste Mal zu einem dieser mysteriösen Massensterben dort?
Also das internationale Forschungsteam, zu dem auch der Populationsgenetiker David Reich von der Harvard-Universität gehört, hat die Beine mithilfe der C14-Methode datiert und demnach stammen die ältesten Skelette aus dem 7. Jahrhundert und die jüngsten aus dem 18. Jahrhundert. Aber das sind auch nur die Vertreter der beiden größten Gruppen. Dazwischen gab es auch noch eine Menge Skelette.
Weiß man denn, woher diese Menschen ursprünglich kamen? Sie sagten ja gerade, die untersuchten Individuen stammen offenbar aus verschiedenen Regionen.
Also das war die Idee, das kann man ja anhand von populationsgenetischen Daten recht gut rekonstruieren. Und diese DNA-Analysen, die zeigen nun, dass diese Menschen mindestens drei verschiedenen genetischen Gruppen zugeordnet werden können. Die Individuen der ersten Gruppe sind den Genetikern zufolge mit Menschen aus dem heutigen Indien verwandt. Aber das ist auch ziemlich divers, denn dort gibt es so viele Unterschiede, dass klar ist, dass diese Menschen nicht alle zu einer Population gehören können. Das haben auch Untersuchungen an stabilen Isotopen ergeben, wo man die Ernährung dieser Menschen untersuchen kann. Und da war auch klar, dass die Ernährung sich deutlich unterschieden hat. Also diese Toten der ersten Gruppe müssen zu Lebzeiten aus unterschiedlichen kulturellen Gruppierungen gehören. Die zweite Gruppe sind auch immerhin 14 Personen. Die zeigen eine Abstammung aus dem Mittelmeerraum und zwar eine Verwandtschaft mit Menschen aus dem heutigen Griechenland. Und das ist wirklich eine Überraschung, also dass da auch Europäer dabei waren. Und dann gab es noch Einzelfunde, vor allem ein Individuum, dessen Vorfahren aus Südostasien kamen.
Können die Forscher denn sagen, woran diese Menschen letztlich gestorben sind?
Nein, also das war auch nicht Thema der Studie. Also da ging es jetzt nur erstmal in Anführungsstrichen darum, herauszufinden, wer diese Menschen waren und wann sie starben. Also bislang ist nichts über Verletzungen oder Ähnliches bekannt, die auf eine Todesursache hinweisen. Also denkbar wäre, dass die Menschen erfroren sind. Dieser See, der liegt ja über 5000 Meter hoch. Dort ist es größtenteils des Jahres gefroren. Da wächst ja auch nicht viel, was man essen könnte. Die Menschen könnten also auch an Unterernährung gestorben sein. Sie könnten Opfer einer Lawine oder einer Flut gewesen sein. Sie könnten sich kollektiv das Leben genommen haben oder gewaltsam getötet worden sein. Das weiß man nicht. Also konkrete Indizien, etwa Hinweise auf eine Infektion oder eine tödliche Epidemie, das gibt es alles nicht.
Diese Menschen starben also in einer völlig kahlen Hochgebirgsregion unwirtlich. Gibt es denn wenigstens Anhaltspunkte dafür, was die dort in über 5000 Metern Höhe gewollt haben? Was hat die da hingetrieben? Da kommt man ja nicht mal eben zufällig vorbei.
Nee, also wirklich nicht. 5000 Meter hoch, wie gesagt, das ist schon eine sehr seltsame Region. Also man kann auch nur hier spekulieren. Also die Wissenschaftler, die sagen, ja, Soldaten oder Teilnehmer einer Expedition, was lange gedacht wurde, wären eine Option. Aber diese Individuen, die sind eben größtenteils nicht, weil sie nicht miteinander verwandt sind. Aber dagegen spricht, dass es etwa gleich viele Männer und Frauen waren, zudem auch Kinder. Also das war es nicht. Eine Handelsroute gibt es dort in der Region auch nicht. Also fallen Handlungsreisende auch aus. Die derzeit, muss man sagen, plausibelste Hypothese ist, dass eben der See ein Teil einer Pilgerroute ist. Und zwar werden in der Region bis heute alle 12 Jahre Wallfahrten zu Ehren der Hindu-Göttin Nanda Devi gemacht. Ja, und Inschriften aus benachbarten Tempeln, die zeigen, dass es diese Pilgerreisen schon vor 1200 Jahren gab. Also könnte ein Teil der Toten vielleicht bei einer solchen Wallfahrt gestorben sein. Aber das ist reine Spekulation.
Der Skelettsee im Himalaya gibt weiter Rätsel auf. Michael Stang über neue Einsichten gewonnen mit Hilfe von Genomanalysen und beschrieben im Fachmagazin Nature Communications. Vielen Dank. Perfekte optische Linsen gibt's in der Realität leider nicht. Egal ob in einer Spiegelreflexkamera oder unter Mikroskop, typische Linsenfehler wie die sphärische Aberration machen Bilder unscharf. Mit technischen Tricks lässt sich das zwar zum Teil korrigieren, allerdings nur mit gehörigem Aufwand. Ein Geistesblitz, der einen mexikanischen Doktoranden kürzlich beim Frühstück ereilte, der könnte das aber bald ändern, Frank Rothelüschen berichtet.
Für ambitionierte Fotografen ist es ein Ärgernis. Die Kamera ist optimal eingestellt, das Licht nahezu ideal. Und dennoch meint man später im Bild, bei genauem Hinsehen, eine gewisse Unschärfe zu erkennen. Ursache können sogenannte Linsenfehler sein, zum Beispiel die sphärische Aberration.
Die sphärische Aberration entsteht durch die Form einer Linse. Und zwar treffen sich nur jene Lichtstrahlen, die durchs Zentrum der Linse gehen, in einem gemeinsamen Brennpunkt. Die Strahlen, die am Rand durch die Linse laufen, werden dagegen vor oder hinter dem eigentlichen Brennpunkt gebündelt. Und das verschlechtert die Bildqualität.
Sagt Rafael González Acuña, Physikdoktorand am Institut für Technologie im mexikanischen Monterrey. Seit längerem schon gibt es Möglichkeiten, die sphärische Aberration auszugleichen, indem man Form und Krümmung der Linse ein wenig verändert. Dadurch sammeln sich auch jene Strahlen, die durch den Rand der Linse verlaufen, im Brennpunkt. Das Bild wird scharf. Allerdings ist es nicht gerade einfach, diese Veränderungen der Linsenform zu berechnen.
Die Korrekturen der Linse werden heute per Computersimulation berechnet, in aufwendigen Optimierungsprozessen. Und die sind langsam und teuer.
Im Herbst 2017 wurde González Acuña von Alejandro Japero Romo kontaktiert, einem befreundeten Doktoranden aus Mexiko-Stadt. Dessen Vision sollte es möglich sein, die Linsenkorrektur mit einer mathematischen Formel zu berechnen, könnte man sich die aufwendigen Computersimulationen künftig schenken. Ein ehrgeiziger Plan, denn an so einer Formel hatte sich schon mancher versucht.
Zuerst dachte ich, naja, man kann es ja mal probieren. Auch wenn ich keine große Hoffnung hatte, dass es funktioniert. Doch dann wurde die Sache zur Obsession und wir arbeiteten bis zu 13 Stunden am Tag daran.
Die beiden wähnten sich dicht vor der Lösung, doch es fehlte der letzte Geistesblitz. Der sollte Ende 2018 kommen, als sich Rafael González Acuña nach einer unruhigen Nacht an den Frühstückstisch setzte.
Morgens bin ich ziemlich faul. Ich mache mir immer nur einfache Sachen zum Frühstück. Ich schmiere mir also ein Nutella-Brot und plötzlich kam mir die entscheidende Idee. Ich schlang das Brot herunter, rannte zu meinem Rechner und probierte meine Lösung aus. Als ich merkte, dass sie richtig war, sprang ich vor Freude in der Wohnung herum.
Ein Heureka-Moment wie im Bilderbuch. Die mexikanischen Doktoranden hatten tatsächlich eine Formel gefunden, mit der sich die Korrektur eines Linsenfehlers mathematisch stringent berechnen lässt. Als die beiden ihr Ergebnis in einer angesehenen Fachzeitschrift veröffentlichten, kamen Glückwünsche von Fachkollegen aus aller Welt und Angebote für Stipendien. Und mittlerweile ist auch die Industrie aufmerksam geworden.
Das sind zwei Softwareunternehmen aus den USA, die Linsen entwerfen. Ich weiß, dass Sie Interesse haben, meine Formel zu verwenden.
Both companies are from the US.
Inwieweit aber tatsächlich Fotografen von der neuen Matheformel aus Mexiko profitieren werden, ist noch nicht absehbar. Wahrscheinlicher scheint ein erster Einsatz auf anderen Feldern, etwa in der Glasfaserkommunikation oder der Lasertechnik.
Ein Nutella-Brot als Geburtshelfer für die perfekte Linsenkorrekturformel. Ein Beitrag von Frank Rutelüschen war das. Die gemeinsame Agrarpolitik der EU-Staaten, kurz GAP genannt, dürfte in den nächsten Wochen mal wieder Schlagzeilen machen. Die EU-Kommission in Brüssel will die Agrarförderung nämlich reformieren. Und weil es dabei um viel Geld geht, die Fördermittel für die Landwirtschaft betrugen 2018 rund 56 Milliarden Euro und damit etwa 40% des gesamten EU-Budgets, stellt sich natürlich die Frage, ob Brüssel die Weichen da jetzt richtig stellen wird. Also richtig im Sinne von mehr Nachhaltigkeit. Eine Reihe von Agrarexperten haben die Pläne der EU mal analysiert und kamen im Fachmagazin Science kürzlich zu dem Schluss, nicht wirklich zielführend das Ganze. Einer der Autoren der Studie ist der Agrarökonom Dr. Sebastian Lackner von der Uni Göttingen. Ich habe ihn vorhin gefragt, was genau stört Sie und Ihre Kollegen an den GAP-Reformplänen der EU-Kommission?
Ja, nach unserem Eindruck sind eigentlich viele Maßnahmen, die in dem Reformentwurf vorgeschlagen werden, bereits bekannt. Sie bekommen teilweise einen neuen Begriff, aber viel davon könnte man unter der Überschrift alter Wein in neuen Schläuchen sehen. Die Elemente, die jetzt die Kommission neu gemacht hat, sind eigentlich bisher eher ein offenes Versprechen, wo man aber nicht so genau weiß, wie das wirken wird. Ich könnte Ihnen da jetzt auch einige Beispiele nennen.
Tun Sie das.
Das eine wäre, die EU-Kommission spricht von einer sogenannten neuen Konditionalität. Das heißt, sie möchte mit dem Erhalt der sogenannten Direktzahlungen noch wirksamere Umweltauflagen für die Bewirtschaftung von Land verbinden. Das ist eigentlich ein Prinzip, das kennen wir seit 2000. Aber man hat dann jetzt das, was wir bisher unter Greening laufen hatten, also die Einhaltung von bestimmten Fruchtfolgen, den Erhalt von Dauergrünland oder auch das Bewirtschaften sogenannter ökologischer Vorrangflächen, das hat man der Konditionalität hinzugefügt. Man weiß jetzt weder, wie viel Geld man für das Einhalten dieser Kriterien bekommt, noch ist klar, welche von diesen Kriterien in den Mitgliedstaaten überhaupt verpflichtend gemacht wird, weil da hat die Kommission gesagt, liebe Mitgliedstaaten, das könnt ihr frei gestalten. Das ist dann natürlich sehr, sehr schwer zu beurteilen, wie wirksam das überhaupt ist.
Diese ökologischen Auflagen für die Direktzahlung, die Sie ansprechen, die sind deshalb wichtig, weil das ja ein sehr großer Batzen des Budgets der gemeinsamen Agrarförderung ausmacht. Da reden wir über 40 Milliarden Euro pro Jahr, also rund 70% des Gesamtbudgets. Das heißt, hier wäre es ja schon sehr wichtig, sehr klare Vorgaben zu machen, um den Zug aufs Gleis in die richtige Richtung zu setzen, also in Richtung mehr Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Und das ist eben unser erster Kritikpunkt, dass eben die sogenannte neue Konditionalität an sich eigentlich als alte Konditionalität schon bekannt war. Das sind schon grundsätzlich sinnvolle Regeln, die da formuliert werden. Aber es ist erstens mal für die Landwirte sehr, sehr viel bürokratischer Aufwand. Und wir können ja bisher auch feststellen, obwohl wir diese Regeln festgelegt haben, bestehen ja eine ganze Reihe von recht deutlichen Umweltproblemen in der Landwirtschaft weiter fort. Das heißt also, das alte Cross-Compliance, was jetzt neue Konditionalität genannt wird, hat die Umweltprobleme nicht gelöst. Und da kommen wir dann eben zu den weiteren Maßnahmen der grünen Architektur, wie den sogenannten Eco-Schemes. Und die Eco-Schemes sind vereinfachte Agrarumweltprogramme. Auch da kann man jetzt natürlich sagen, das könnte man sinnvoll nutzen. Da gibt es sogar Studien zu. Nur auch da ist der Text extrem vage und die Mitgliedstaaten können das umsetzen, wie sie wollen. Und es ist auch da wieder unklar, wie viel Geld damit verknüpft wird.
Was wären denn aus Ihrer aus agrarökonomischer Sicht sinnvolle und vernünftige Anreize, um wirklich die Umwelt zu schützen, die Biodiversität zu erhalten und auch das Klima zu bewahren?
Für die Ökologie ist es wichtig, dass wir regional angepasste Programme entwickeln für die Landwirtschaft, wo wir auch uns genau überlegen, was sind die Zielarten, was sind die Zielbiotope, die wir fördern wollen. Und das hat man bisher in der sogenannten zweiten Säule gemacht. Wenn man sich jetzt aber umgekehrt wieder anguckt, was tut die Kommission? Die Kommission plant diese zweite Säule, also die Programme der ländlichen Entwicklung, sehr viel stärker zu kürzen als die Direktzahlung. Das wäre jetzt der erste Bereich der Wirksamkeit. Das heißt also, dass man diese Programme an sich erstmal stärken sollte. Wenn wir uns jetzt auf die Frage der Effizienz ein bisschen konzentrieren, Die Direktzahlungen tragen eigentlich relativ wenig überhaupt zu gesellschaftlichen Zielen bei. Das ist eigentlich Förderung von landwirtschaftlichen Einkommen und das auch nicht besonders zielgerichtet. Das heißt, wenn man guckt, was tragen die erste Säule, also die Direktzahlung versus die zweite Säule, Agrarumweltprogramme zu gesellschaftlichen Zielen bei, dann ist eigentlich die zweite Säule das sehr viel sinnvoller eingesetzte Steuergeld. Gleichzeitig müssen wir aber auch in der zweiten Säule die Durchführung der Programme verbessern. Landwirte, die an einem Agrarumweltprogramm teilnehmen, klagen häufig darüber, dass diese Programme sehr unflexibel sind. Also dass zum Beispiel Mahlzeitpunkte wirklich stur eingehalten werden, obwohl sich die Witterung jedes Jahr etwas anders verhält oder auch, dass bei den Kontrollen einfach furchtbar detailliert kontrolliert wird. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass wir wahrscheinlich uns wirklich auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Also wir fördern innerhalb der Agrarumweltmaßnahmen auch viel zu viel. Also es gibt einfach Programme, die könnte man wahrscheinlich sogar bleiben lassen.
Zum Beispiel?
Naja, es gibt sowas wie die Förderung von Gülleausbringung mit modernen Methoden. Und diese modernen Methoden, die sind eigentlich heutzutage Standard. Die waren vor 20 Jahren vielleicht mal modern. Und es ist auch die Frage, inwieweit man eigentlich eine Gülleausbringungstechnik wirklich fördern muss. Und wenn wir gleichzeitig feststellen, wir haben massive Klimaprobleme und wir haben einen deutlichen Rückgang von Insekten, dann müssen wir uns sehr gut überlegen, für was geben wir in der zweiten Säule wirklich das Geld aus?
Stichwort Klimawandel, da gab es ja vorletzte Woche den Sonderbericht des Weltklimarates, der doch auch sehr explizit fordert, wir brauchen, plakativ gesagt, neue Bauernregeln, neue Anreize für die Landwirtschaft, um die Erderwärmung nicht weiter zu beschleunigen. Passt das, was Brüssel da jetzt vorhat, irgendwie zu dem, was der IPCC fordert?
Das war auch etwas, was uns sehr erstaunt hat an dem Entwurf. Die Kommission hat eigentlich sehr viel über Klima geredet in ihrem Thesenpapier von 2017 und auch in ihrem Entwurf für die nächste GAP-Reform findet man das Klima eigentlich relativ häufig. Also insofern könnte man jetzt auf dem Papier zu dem Schluss kommen, die Kommission hat die Herausforderung begriffen, aber de facto ist das nicht so. Wenn man sich jetzt überlegt, was wäre zu tun? Wir haben eigentlich bei der Klimaproblematik zwei große Quellen von Klimagasen. Das eine ist die Tierhaltung. Nun wird man die Tierhaltung nicht mal ebenso abschaffen oder reduzieren können. Das wäre eigentlich ein Problem, was man sehr langfristig angehen muss und was teilweise auch in nationale Politiken reinfällt. Aber vielleicht muss man da über ein Investitionsprogramm nachdenken, wo man Landwirten hilft, weniger, aber dafür in einer besseren Qualität zu produzieren. Das ist keine ganz leichte Aufgabe, aber wo man auf jeden Fall eine wichtige Stellschraube hätte, wäre beim Moorschutz. Auf vielen ehemaligen sogenannten Moorstandorten, das sind Standorte, vor allem in Norddeutschland, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, auf diesen Moorstandorten ist zunächst mal entwässert worden, da ist dann Grünland angelegt worden und später ist das Grünland in Ackerland umgewandelt worden. Und mit jeder dieser Umwandlungen sind eigentlich Klimagase freigesetzt worden. So, was man jetzt machen könnte, wäre, diese Standorte, wo man weiß, die sind potenziell Moorstandorte, könnte man die Bewirtschaftung wieder extensivieren. Also weniger düngen, vielleicht Ackerland zu Grünland umwandeln, bei Grünland vielleicht auch die Drainagen teilweise verschließen oder auch an bestimmten Standorten einfach sagen, können das gar nicht mehr als Grünland nutzen, sondern wir lassen wieder eine Rückentwicklung zu Mooren zu. Das wäre eine relativ wirksame Methode. Das ist allerdings auch eine sehr teure Methode. Das heißt also, wir müssten hier wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen. Geld, was über die GAP zur Verfügung steht, was man aber vielleicht auch national flankieren müsste. Das heißt aber, hier muss eigentlich die Politik sehr viel Ehrgeiz entwickeln und eben wirklich ein Programm auflegen, was Landwirte dann auch entschädigt. Aber das wäre für den Klimaschutz eine ganz wichtige Maßnahme. Und solche Ideen fehlen aus unserer Sicht auch in dem Reformentwurf. Und das, obwohl die Kommission eigentlich ja an jeder Ecke über das Thema Klima redet. Also da ist noch sehr, sehr viel zu tun.
Über die Pläne für die Reform der gemeinsamen EU-Agrarpolitik sprach ich mit Sebastian Lackner von der Uni Göttingen. Weiter geht's mit den Meldungen heute von und mit Lucian Haas.
Forschende aus den Niederlanden und Deutschland haben einen Bluttest entwickelt, der Hinweise auf die zu erwartende Lebensdauer bzw. das Sterberisiko eines Patienten liefert. Die Wissenschaftler identifizierten 14 Biomarker im Blut, deren Kombination eine statistische Abschätzung zulässt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Patient in den nächsten 5 und 10 Jahren sterben wird. Für ihre Studie im Fachmagazin Nature Communications griffen die Forscher auf Analysen des Blutes von rund 44.000 Probanden zurück, die an medizinischen Langzeitstudien teilgenommen hatten. Jeder achte davon war in der Zwischenzeit verstorben. Die Sterbedaten dienten als Basis, um die Korrelationen mit den Biomarkern im Blut zu ermitteln. Der Test ist noch nicht reif für die praktische Anwendung, er wirft aber ethische Fragen auf. Die Daten über das Sterberisiko könnten zum Beispiel zu einer Benachteiligung von Patienten führen, bei denen ein baldiger Tod erwartet wird.
In Großbritannien gibt es viel weniger Schiefergas als angenommen.
Gerade mal 5 bis 7 Jahre würde das im Untergrund der britischen Insel liegende Schiefergas ausreichen, um den aktuellen Gasbedarf Großbritanniens zu decken. Zumindest laut einer Hochrechnung von Forschenden der University of Nottingham. In früheren Schätzungen waren Geologen noch von 50 Jahren ausgegangen. Die Wissenschaftler wendeten eine neue Methode an, um den förderbaren Gasgehalt im Schiefergestein abzuschätzen. Dafür analysierten sie Gesteinsproben aus 2 Bohrungen im sogenannten Boland Shale im Norden Englands und extrapolierten die Daten. Vertreter von Fracking-Unternehmen, die in England nach Schiefergas suchen, nannten die Ergebnisse fehlerhaft. Die Anzahl der Proben sei viel zu klein, um daraus belastbare Rückschlüsse zu ziehen.
Die Tigermücke passt sich der Kälte an.
Die Tigermücke rückt in den USA wie auch in Europa langsam nach Norden vor. Bisher galt der Klimawandel als Antreiber für die Ausdehnung ihres Lebensraums, da Tigermücken auf höhere Temperaturen angewiesen sind. Forschende aus den USA berichten nun allerdings im Journal of Applied Ecology, dass die Tigermücken sich offenbar auch an tiefere Temperaturen anpassen können. Experimente zeigten, dass Tigermücken aus nördlicheren Vorkommen in den USA Eier legen, die viel besser einen kalten Winter überstehen können als Tigermücken aus südlicheren Regionen. Diese lokale evolutorische Anpassung sei in nur 30 Jahren erfolgt, so die Forscher.
Fischschuppen erzählen die Geschichte der Lachse.
Im kanadischen Skeena River lebten vor 100 Jahren rund 4-mal mehr Lachse als heute. Das berichten Forscher der Fraser University im Fachjournal Conservation Biology. Bemerkenswert ist die Methode, mit der sie die historischen Vergleichsdaten erhoben. Die Wissenschaftler waren im Archiv einer Fischereibehörde auf alte Notizbücher mit statistischen Aufzeichnungen zu Lachsfängen aus den Jahren 1913 bis 1948 gestoßen. Auf den Seiten klebten auch hunderte von Fischschuppen der Lachse jener Zeit. Die Forscher analysierten die DNA aus den Schuppen und verglichen sie mit dem Erbgut heutiger Lachse aus dem Skeena River. In Kombination mit weiteren Angaben, etwa zum Gewicht und dem Alter der Fische, konnten sie so die früheren Bestandsgrößen abschätzen.
Ärzte verordnen weniger Antibiotika.
Im vergangenen Jahr haben niedergelassene Ärzte ihren Patienten 21% weniger Antibiotika verschrieben als noch 2010. Das geht aus einem Bericht des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland hervor. Deutlich stärker noch sind im gleichen Zeitraum die Antibiotika-Verordnungen für Kinder gesunken, um über 40%. Als mögliche Auslöser für den Rückgang werden zahlreiche bundesweite Initiativen für einen angemessenen Antibiotika-Einsatz genannt.
Sternzeit, 21. August. Der Weltraum macht krank. In den Jahren 2015 und 2016 hat die NASA ein einzigartiges Forschungsprojekt durchgeführt. Der Astronaut Scott Kelly verbrachte fast ein Jahr auf der Internationalen Raumstation, während sein Zwillingsbruder Mark, einst ebenfalls Astronaut, am Boden blieb. Bei dieser Studie ließ sich zumindest für einen Probanden präzise ermitteln, welche Auswirkungen ein Weltraumaufenthalt auf den menschlichen Körper hat. Das Ergebnis lautet im Klartext: Der Weltraum macht krank. Scott Kelly berichtete, er habe sich nach der Rückkehr auf die Erde wie ein alter Mann gefühlt. Seine Beine waren geschwollen und schmerzten furchtbar. Er klagte über Übelkeit und brennende Haut. Im Weltraum sorgen die Schwerelosigkeit und die kosmische Strahlung für gesundheitliche Probleme. Der Flüssigkeitshaushalt des Körpers verändert sich, Muskel- und Knochenmasse werden geringer. Das Hirnvolumen nimmt zu und etliche Astronauten klagen nach einiger Zeit über Sehschwäche. In den Modulen der Raumstation gibt es zudem viele Bakterien und Pilze. Alarmierend ist, dass es bei Scott Kelly etliche genetische Veränderungen gab. Zwar sind rund 90% davon einige Zeit nach der Rückkehr zur Erde wieder verschwunden, aber sehr beruhigend klingt das nicht. Hinzu kommen psychische Probleme. Die Astronauten befinden sich in keiner angenehmen Umgebung und sind oft von vielen Aufgaben und nervlicher Anspannung gestresst. Das Fazit ist ernüchternd. Womöglich ist der Mensch kaum geeignet, wirklich lange Raumflüge zu unternehmen, etwa bis zum Mars.
Damit geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.